den Beitrag ist eine Veranstaltung der Zeitschrift Zwischenschritte und des anderen Buchladens. Diejenigen unter Ihnen, die in letzter Zeit häufiger bei unseren Veranstaltungen zu Besuch waren, die wissen vielleicht, dass wir die Reihe unter dem Titel Psychologie einmal anders gestartet haben. Damit wollten die Zwischenschritte nicht nur ihre Referenz ihrem Partner, dem anderen Buchladen, gegenüber erweisen, sondern auch für eine besondere Art oder Auffassung des Seelischen und der Psychologie werben. Psychologie, das hat nach unserer Auffassung nämlich weniger mit den Definitionen und Begriffen zu tun, die wir in den Lehrbüchern finden, dafür aber umso mehr mit den Zusammenhängen, in denen wir täglich leben und erleben. In den Beiträgen der Zwischenschritte, aber auch in unseren Veranstaltungen finden Sie deshalb Beiträge zu Themen wie Lady Di oder die Psychologie des Tamagotchi oder wie demnächst auch zur Einführung des Euro. Psychologie einmal anders. Das, die Veranstaltungsreihe gibt es inzwischen seit 7 Jahren. Die Zwischenschritte selbst haben in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag gefeiert. Wesentlich länger gibt es die Psychologie, die unsere Arbeit mit einer wissenschaftlichen Auffassung vom Seelischen verbindet. Sie ist untrennbar verbunden mit dem Namen ihres Begründers, Wilhelm Salver, der lange Jahre an der Universität zu Köln als Professor für Psychologie gelehrt und geforscht hat. Es ist mir eine besondere Ehre, Professor Salver heute Abend hier im Stadtgarten begrüßen zu dürfen. Professor Salver wird einen Vortrag über Traumpsychologie halten. Dazu hat er auch ein neues Buch geschrieben und ich glaube, beides passt sehr gut zu unserer Auffassung einer anderen Psychologie. Schon im Alltag spüren wir, dass im Traum unser Seelisches anders sortiert ist und das beunruhigt und fasziniert uns zugleich. Von einer wissenschaftlichen Psychologie erwarten wir, dass sie diese eigentümliche Wirklichkeit aufgreift und verständlich macht. Eher verärgert werden wir, wenn sie dabei zu dem Klischee einer naturwissenschaftlichen Auffassung der Wirklichkeit zurückgreifen würde und die Wirklichkeit des Traums beispielsweise auf einzelne Augenbewegungen in bestimmten Schlafphasen reduzieren würde. Welche psychologische Konstruktion in solchen Augenblicken steckt, das werden Sie gleich im Vortrag von Professor Salver erfahren. Erlauben Sie mir aber vielleicht an dieser Stelle noch einen Hinweis auf den Rahmen unserer heutigen Veranstaltung. Psychologie einmal anders, das hat für uns in der Vergangenheit immer bedeutet, dass der Abend nach dem Ende eines Vortrags nicht vorüber ist, sondern in einem gemeinsamen Fest oder einer Feier ausklingt. Und ich glaube, es ist ganz im Sinne einer alltagsnahen Traumpsychologie und wie ich vermute auch im Sinne von Professor Salver, werden wir das auch heute so halten. Ich lade Sie also deshalb bereits an dieser Stelle dazu ein, im Anschluss an den Vortrag mit uns das eine oder andere Bier zu trinken und dabei, wenn ich das so sagen darf, vielleicht auch schon den einen oder anderen Tagesrest für Ihren nächsten Traum zu sammeln. Jetzt aber zum Vortrag von Professor Salver. Professor Salver, ich freue mich auf Ihre Ausführung zur Traumpsychologie.
Freuen Sie sich nicht zu früh auf die Ausführungen, denn das muss ich zuerst sagen, wenn Sie den Vortrag gehört haben, werden Sie sicher nicht in der Lage sein, einen Traum zu deuten. Also das schon mal vorweg. Ich werde Ihnen heute was erzählen, was etwas anderes ist, als ich das sonst mache. Einige von Ihnen haben mich gebeten, ich solle Ihnen mal einen ganzen Traum vorlesen, mitsamt den Einfällen. Ich glaube nicht, dass das gut geht, aber ich habe gesagt, ich mache das mal. Ich werde versuchen, das einzubauen, so in einige Grundzüge der Traumpsychologie. Wenn wir uns mit dem Traum beschäftigen, muss man natürlich immer so einiges vorhersagen, damit Sie ungefähr wissen, auf welcher Schiene wir fahren. Und ehe ich also was über den Traum erzähle, ich den mal vorlese, und ehe ich ihn dann analysiere, wenn ich ihn anfängen analysiere, muss ich darauf hinweisen, dass der Traum durch Freud erst, und zwar zum ersten Mal systematisch, als eine sinnvolle, seelische Angelegenheit dargestellt wurde. Freud hatte dabei das Problem, wenn ihr behauptet, das sei eine sinnvolle Sache, wie kann er das, was wir am Morgen wissen, mit einer sinnvollen, seelischen Unternehmung zusammenbringen? Und er hat gesagt, da müssen wir uns überlegen, wie kann da eine Absicht drin sein? Und damit hat er schon den Anfang seiner Erklärung gefunden. Er war nämlich der Auffassung, das ist nicht einfach nur so, da geht uns nicht das Gehirn durcheinander, wenn wir träumen, sondern dass wir am Morgen nicht wissen, was wir geträumt haben, das hat der Traum so gewollt. Also nicht Zufall, nicht Degeneration der seelischen Tätigkeiten, sondern eine Absicht macht den Traum so unkenntlich für den Sinn. Man kann auch sagen, der entstellt den Traum. Ja, warum müssen wir nun den Traum entstellen? Nicht? Wir sind da am Tag genug am Arbeiten und in der Nacht eigentlich müde. Freud fragt er jetzt systematisch weiter, warum hat der Traum überhaupt ein Interesse, es ist sehr warm hier, etwas zu entstellen. Und da hat er von seinen Patienten her gedacht, das kann doch nur etwas sein, was wir uns am Tag nicht gerne vor Augen führen. Und damit hat er auch ein Motiv für die Entstellung. Wir entstellen etwas, was wir uns nicht gerne eingestehen, wenn wir am Tag als zivilisierte Menschen über uns nachdenken. Es muss also etwas Unanständiges sein. Das war Freuds Auffassung. Und damit er das packen konnte, hat er gesagt, in dem ganzen Traum ist ein Wunsch versteckt. Im Traum kriegen wir das irgendwie mit, aber schon während wir ahnen, was wir für unanständige Wünsche haben, fängt die Traumarbeit an, diese unanständigen Wünsche zu verdunkeln, sodass wir also weiter schlafen können. Würden wir nämlich diese Wünsche mitkriegen, also das war beispielsweise der Junge will seine Mutter haben und den Vater umbringen, dann würden wir vor lauter Schreck aufwachen. Freud kam zu der Definition, der Traum ist eine entstellte Wunscherfüllung. Das heißt, im Traum kriegen wir irgendwie den Wunsch sogar erfüllt mit, damit er uns nicht weiter bedrängt, aber das wird entstellt. Und daher kann er sagen, der Sinn des Traumes ist verborgen, aber er ist da. Um nun an den Wunsch heranzukommen, musste Freud einen Teil der Einfälle, die er gesammelt hatte, weglassen. Er sagt, im Traum ist viel mehr drin als dieser Wunsch, aber ihn interessierte dieser Wunsch. Und genau an der Stelle fange ich jetzt mit einer Morphologie des Traumes an. Das heißt, ich versuche eine neue Traumtheorie zu entwerfen, bei der es nicht auf einen Bestandteil des Traumes ankommt, den Wunsch, sondern auf den Traum im Ganzen. Alles, was im Traum eine Rolle spielt, was wir also am Morgen erinnern, hat in einem Zusammenhang seine Bedeutung. Und von daher war so die erste Hypothese, die ich hatte, der Traum ist ein Unternehmen. Genauso ein Unternehmen, wie wir es am Tag haben, wenn Sie eine Arbeit schreiben, wenn Sie etwas durchführen oder wenn Sie Freizeit haben und gucken sich einen Fernsehfilm an. Dann sind Sie auch für eine Stunde ungefähr bei einer Sache, Sie versuchen die zurechtzumachen, Sie versuchen sie auch zurechtzufinden. Und das würde bedeuten, der Traum hat eine ähnliche Grundlage, wie das, was wir am Tag tun. Und nun kommt natürlich das Problem auf uns zu. Warum wissen wir das denn nicht? Und hier sehen Sie etwas, müssen wir auf jeden Fall von Freuds Überlegungen festhalten. Der Traum hat einen Sinn, sonst hat es keinen Zweck, dass wir uns Psychologie an die Arbeit machen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann ist es auch kein psychologischer Zusammenhang. Zweitens, wir müssen methodisch annehmen, dass das, was wir träumen, nicht alles ist. Und das können Sie sich auch sofort klar machen, wenn Sie sich überlegen, was Sie im Traum bewegt hat und Sie erzählen denn am Morgen diese Bröckelchen, dann ist vieles nicht mehr drin, was offenbar in der Nacht eine Rolle gespielt hat. Und infolgedessen muss man versuchen, über das, was Sie am Morgen noch erinnern können, hinauszugehen und wieder an den Prozess heranzukommen, der in der Nacht stattgefunden hat. Und Freud hat da einen entscheidenden Hinweis gegeben, dass wir kommen nur daran heran, wenn wir die Leute nicht fragen, warum ist das so, sondern wenn wir einfach Einfälle sammeln. Nicht das, was sie uns dazu sagen, denn erzählen sie uns ja immer die Tagesgeschichten. Sondern das, was sie uns nicht sagen wollen, was wir aber irgendwie doch auch spüren, wenn die Leute bereit sind zu sagen, alles, was mir jetzt durch den Kopf geht, das teile ich auch mit. Das sind die Voraussetzungen für jede Traumdeutung. Und interessant ist natürlich jetzt, wenn ich also von dem Traum ausgehe, also dem kompletten Unternehmen, dann muss ich mir klar machen, was ist denn der Sinn dieses Unternehmens. Es wäre natürlich jetzt didaktisch sehr schön, wir würden Schritt und Schritt wie in einem Seminar von der ersten einfachen Zeile des manifesten Traums ausgehen und so weiter und so weiter. Aber wir können hier keine Vorlesung machen, das ist eine ganze Reihe, wir können keine Seminare machen, sondern ich muss einen Vortrag halten. Also muss ich das etwas abkürzen. Und Sie müssen mir schon ein Stück glauben, das andere können Sie ja nachlesen oder kann man auch vielleicht dann durch eigene Beobachtung mal zu versuchen ranzukommen, obwohl das eine kann Ihnen auch versprechen, Sie können Ihre Träume selber nicht deuten. Sie brauchen immer zumindest eine Theorie, an der Sie diese Traumdeutungen messen können. Und am einfachsten ist, Sie schaffen sich jemanden an, mit dem Sie das zusammen machen, der die Sache versteht. Aber zunächst mal, was ist der Sinn des Unternehmens? Nicht? Also Sie sehen das Problem, das was wir am Morgen mitkriegen, das scheint nicht zusammenzuhängen. Die Aufgabe der Psychologie ist es, den Zusammenhang herauszufinden. Und jetzt, was ist der Zusammenhang, wenn er nicht ein entstellter Wunsch ist, wie Freud das angenommen hatte? Und das ist bei weitem immer noch die Theorie, die am meisten Überzeugungskraft bisher hat. Wenn ich also davon abgehe und sage, es ist nicht ein Wunsch, den ich aufsuchen muss aus all dem, was im Traum eine Rolle spielt, sondern es ist der ganze Traum selber, sozusagen ein ganzes Drama, ist unsere Hypothese, spielt sich im Traum ab und ich muss dieses Drama herausfinden. Wo kann ich dann unterbringen, dass der am Morgen mir nicht in seinem Sinn deutlich wird? Jetzt eine These. Diese These kann ich natürlich nicht im Einzelnen begründen, aber damit Sie überhaupt mal sehen, wie man es anders zu verstehen suchen kann. Die These ist, im Traum stellt sich der seelische Produktionsbetrieb selber dar. Alles das, was wir am Tag ja nicht mitkriegen, was aber Gott sei Dank funktioniert, denn es liegt nicht an Ihrem Willen, dass Sie durch die Welt kommen, sondern Sie werden getragen von einem seelischen Betrieb, der sehr vieles für Sie tut und ab und zu fangen Sie auch an zu denken und ab und zu wollen Sie auch was. Aber sonst läuft das alles Gott sei Dank so ab, dass Sie mit einigem Vertrauen auf Ihr Seelenleben durch die Welt kommen. Dieser Produktionsbetrieb stellt sich jetzt im Traum sozusagen selber vor den Spiegel. Und was wir am Tag gar nicht alles verfolgen können, das wird im Traum anschaulich, spürbar und sichtbar gemacht. Das heißt, das Seelische ist ein Betrieb, der funktioniert und der Traum, der beobachtet sich jetzt bei diesem Funktionieren. Das können wir uns am Tag nicht erlauben. Wenn Sie ständig am Tag Ihr eigenes Produzieren beobachten würden, erkennen Sie mit dem Auto keine 100 Meter weiter. Sondern am Tag sind wir genötigt, die Vorgänge zu vereinfachen, sie abzukürzen, sie auf bestimmte Widerstände zu beziehen, die uns passieren können. Sie wollen ja mit dem Auto nicht irgendwas fahren. Und wenn Sie dann noch zugleich überlegten, wie das alles hergestellt wird, nicht, dann ging es Ihnen mit den Tausendfüßern, nehmen wir als Beispiel Runge, als der einmal gefragt wurde, wie machst du das denn, dass du mit all den tausend Füßchen gehst? Da konnte er nicht weitergehen, denn diese Einsicht in seine eigene Produktion hinderte ihn in der Wirklichkeit, in einer einfachen Weise mit den Widerständen zurechtzukommen. Also das ist der Kern der Überlegung. Wir stellen das Seelische sozusagen in seinen Tätigkeiten, in seinen Gestaltungsprozessen dar, wie wir es am Tage nie darstellen könnten. Und wie wird das gemacht? Auch dazu kann ich nur ein paar Hinweise geben. Das wird so gemacht, zunächst einmal, dass wir nicht mehr in Begriffen denken, dass wir nicht mehr denken, indem wir Dinge abtrennen von anderen Dingen, sondern indem wir uns auf ganz bestimmte Wirkungsqualitäten beziehen, die wir verspüren, beispielsweise wenn Sie einen Film sehen. Dann sehen Sie ja nicht nur die Geschichte, sondern Sie erleben zugleich in der Geschichte, Sie erwarten was, Sie freuen sich, wenn ganz bestimmte Dinge eintreten. Sie sind furchtbar enttäuscht und wehren sich dagegen, dass andere Dinge eintreten. Sie denken im Traum, im Film, nun knall ihm doch eine oder lass die doch fallen, das ist doch nichts für dich. Das denken sie alles mit, unabhängig von der Geschichte. Und diese Wirkungsqualitäten sind es auch, die im Grunde den Traum zusammenhalten. Und eine Traumanalyse besteht darin, dass sie versuchen, auf diese Wirkungsqualitäten einzugehen. Und jetzt kommt, was die Produktion zusammenhält. Das ist eine Entwicklung solcher Wirkungsqualität. Erstaunlicherweise sind wir in der Lage, in ganz verschiedenen Dingen, in ganz verschiedenen Bildern, in ganz verschiedenen Konfigurationen von Menschen ähnliche Wirkungsqualitäten und ähnliche Entwicklungen zu verfolgen. Das ist der Kern meiner Überlegungen heute, die ich Ihnen jetzt anhand des Traumes darstellen werde, eines bestimmten Traumes. Und ich werde dann darüber hinaus natürlich am Schluss versuchen, das nochmal aufzugreifen, welche Grundzüge man diesem komischen Traumunternehmen zubilligen muss. Aber auch das ist mehr eine Zusammenfassung auf einige Züge hin. Das kann ich nicht im Einzelnen alles ausführen. Für diejenigen, die sich für die Morphologie interessieren, will ich vorher noch sagen, dass man am Traum ganz verschiedene Sichtweisen unterbringen kann. Man kann einmal den Traum als ein Beispiel nehmen, wie überhaupt Seelisches funktioniert. Dann interessiert uns nicht diese besondere Traumverfassung, sondern wir stellen anhand des Traumes fest, was es bedeutet, dass das Seelische Gestalten bildet, die eine Ordnung in die Welt bringen. Und was es für das Seelische bedeutet, dass diese Ordnung sich immer wieder auflösen muss, sonst kommen wir in den Zustand rein wie die Bundesrepublik heute, wo nichts mehr geht. Diese allgemeinen Betrachtungen lassen sich aber auch am Filmerleben zeigen, die lassen sich bei der Arbeit zeigen, die lassen sich beim Klatsch zeigen, beim Flach und so weiter. Eine zweite Richtung ist, dass man jetzt den Versuch macht zu sagen, was sind die Regeln, die sich abspielen, wenn so eine komische Unternehmung in Gang kommt wie der Traum. Denn auch der Traum ist nicht regellos. Offenbar folgt er schon ganz bestimmten Regeln, wenn wir beobachten können, dass wir wach werden. An bestimmten Stellen wachen wir auf, dann muss also irgendwas im Traum passiert sein, was uns so beunruhigt, dass wir die Sache nicht fortsetzen wollen. Das wäre ein Hinweis auf ganz bestimmte Regeln im Traum, und wenn man den Traum als etwas Sinnvolles ansieht, dann wird sich auch zeigen, dass von den Wirkungen, Qualitäten aus, von denen ich eben gesprochen habe, dass von da aus auch sich bestimmte Regeln und Gesetze und Konsequenzen eines Traumes ablesen lassen. Drittens, der Traum ist natürlich ein Musterbeispiel für eine psychologische Untersuchung, die die Psychologen durchführen und die nicht von anderen Wissenschaftlern geleistet werden kann. Und sie ist im Besonderen ein Hinweis darauf, wie wir morphologisch an ganz bestimmte Probleme und an ganz bestimmte Fälle herangehen. Schließlich aber, und damit bin ich jetzt bei dem Traum, mit Hilfe der Traumanalyse kann man auch etwas über einen besonderen Traumzustand sagen, das heißt über den Traum eines bestimmten Menschen. Und ich werde Ihnen jetzt den Traum einer Frau im mittleren Alter, die Akademikerin ist, vorlesen. Und Sie werden sehen, sobald wir die Einfälle haben, geraten wir in einen finsteren Wald und die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Wald von Einfällen wieder heraus auf den Sinn des Traumes? Und von daher verstehen Sie vielleicht am besten, warum man bestimmte Züge der Traumverfassung herausstellen muss, um sichtbar zu machen, worum es geht. Also, wenn Sie das Gefühl haben, das wird zu lang, dann höre ich auf. Man kann also auch mit einem ganz kleinen Stückchen Traum aus 5 Sätzen oder aus 5 Worten kann man eine ganz lange Analyse machen, und wenn ich also bedenke, dass jetzt schon eine gewisse Zeit vergangen ist und dass wir für so einen Traum, wenn wir ihn komplett analysieren, ein paar Stunden brauchen, nur mit dem zusammen, der den Traum gemacht hat, dann können Sie sich vorstellen, dass ich Ihnen hier jetzt so ein kleines Kunststückchen vormache, damit Sie überhaupt an das herankommen, was sich bei dem Traum abspielt. Also, ich fange mal an, was die Träumerin geträumt hat. Das ist jetzt das, was er am Morgen noch weiß. Also, die Träumerin war eine Mischung aus Wärter und Therapeut. Und das Ganze spielte sich ab in einem großen Käfig, und dazu kam dann als Tages, das heißt schon ungefragt, sie hatte irgendwie sich auf einer Baustelle aufgehalten, die war unfertig. Am Boden war Stroh und so allerlei Zeug, was in so einem Käfig herumliegt. Und jetzt kommt wieder das Wort Mischung. Das Ganze war eine Mischung aus einem Käfig und einem Bett. Und es war auch eine Mischung aus Stroh und aus Kissen. Und auf dem Stroh und den Kissen, da lag eine lebendige Löwin, aber es hätte auch ein Mensch sein können, eine mädchenhafte Frau. Und dazu fällt schon beim Bericht über den manifesten Traum eher irgendein Kind ein, das hat einen Steiftierlöwen in der Hand. Dann sozusagen ein neuer Absatz in dem Traum. Der Mensch, der da liegt, der fasst die Träumerin lieb an und die Löwin, die hat sich inzwischen offenbar von diesem Menschen getrennt, die läuft gefährlich herum, die will auffressen. Und jetzt blickt sie hin und her von Mensch zu Tier, von Tier zu Mensch und sie erlebt, das kann ganz lieb sein, aber das kann aber auch Vernichtungen mit sich bringen. Das heißt, sie kommt jetzt in so Gegensätze rein. Auf der Erde liegen jetzt auf einmal verweste Kadaver, das sind Katzen, und ihr fällt ein, dass sie vergessen hat, ihre Tiere zu füttern. Und plötzlich hat sie dieses Kadaverfleisch in der Hand, das nennt sie Matschefleisch, und sie riecht dran und dachte dann, alle Tiere musst du füttern. Zugleich aber, in dem manifesten Traum, liegt sie mit dem Menschenwesen im Bett und dieses Menschenwesen greift mit der Hand nach ihr, aber es ist offenbar ein geschlechtsloses Menschenwesen, denn weiter passiert nichts. Dann standen plötzlich Menschen um sie rum und sie dachte, lass ihn nicht so nah an dich ran. Können Sie das noch einigermaßen mitkriegen oder sollen Sie sagen, von dem Durcheinander habe ich genug? Also, ich weiß, wie schwer das ist, wenn man sowas nur hören kann. Also selbst wenn Sie schriftlich vor sich hätten, würden Sie sich fragen, muss ich mir das jetzt alles durchlesen? Sehen Sie, die Schwierigkeit ist eben beim Traum, dass Sie das Stückchen um Stückchen durchgehen. Wenn Sie jemanden auf der Couch haben und er erzählt Ihnen den Traum, dann fangen Sie richtig von vorne an. Sie werden ja nachher sehen, wie das wird. Dann wird aus diesem kurzen Traum, aus dem, was ich Ihnen bisher vorgelesen habe, wird dann eine unendliche Geschichte. Ja, also es geht dann weiter in anderen Räumen. Nicht? Ich fasse jetzt schon ein bisschen zusammen, damit Sie einigermaßen durchkommen. Und die Träumerin muss pinkeln, wie sie sagt. Und gerade will sie sich hinhocken, da sind schon wieder Leute da. Sie springt auf und zieht die Röcke hoch. War nicht ganz verständlich, aber sie hat es gesagt. Im Allgemeinen müsste man sie herunterziehen. Dann ging sie weiter und kam in den Menschengewimmel und sie konnte immer noch nicht pinkeln. Und dann endlich kam sie in einen Gang, da ließ sie die Hose runter und wollte nun gerade anfangen, dann kam jemand und fragte sie, pinkeln Sie? Dann wieder die Hose hoch und sie musste alles in die Hose reinsaugen. So, und jetzt der Schluss. Sie ist nun wieder im Stall, es ist also anscheinend oben der Käfig, und da trifft sie eine Bekannte, die sie duzt und sie muss weinen. Und dabei hat sie irgendwie so im Kopf, das Leben ist so schwer. Dann ging sie nach rechts und dachte jetzt etwas, und zwar dachte sie, der Spieß dreht sich um. Und sie dachte, du bist nun mal ein Mensch. Und dann ging sie raus in die Stadt, die Straßen entlang. So, das ist der manifeste Traum. Und wenn Sie dem einigermaßen folgen können, was ich gesagt habe, dann wissen Sie, dass Sie mit dem Traum allein nichts anfangen können, ohne dass Sie denjenigen, der geträumt hat, nach all den Bewegungen fragen, die in den Berichteten nicht mehr sichtbar sind. Die aber im Traum doch da waren, wie wir alle wissen, sind wir ja sehr bewegt. Das heißt, was ich jetzt mache, wendet sich gegen Symboldeutung. Das ist also einen Traum, ohne jemand zu fragen, einfach übersetzen und sagen, damit ist das und das gemeint. Nicht? Also beispielsweise könnt ihr ja gemeinsam, du bist ein Exhibitionist oder sowas. Sie werden merken, das spielt alles keine Rolle. Der Traum kann nur analysiert werden, wenn wir jetzt den Versuch machen, diese manifesten Berichte, und zwar Berichte, die offenbar am Morgen sinnlos erscheinen, wieder so weit aufzulockern, dass da ein Zusammenhang herauskommt. Und ich habe hier dann als Stichwort gesagt für eine morphologische Deutung, wir müssen an Wirkungsqualitäten heran, das heißt an das, was uns irgendwie in Bewegung bringt, das, was wir verspüren als etwas, das unserem Leben eine Richtung gibt, das die Richtung ändern kann, das etwas weiterbringt und so weiter. Solche Wirkungsqualitäten, mehr brauchen sich, glaube ich, für den heutigen Abend gar nicht zu merken, suchen wir herauszufinden. Also habe ich dann gesagt, gut, jetzt sagen Sie mir alles, was Ihnen einfällt. Und dann kommt also zunächst als Einfall, ich gehe jetzt von vorne los nochmal, nicht? Sie war eine Mischung aus Wärter und Therapeut in einem großen Käfig und da war all diese Mischung aus Stroh, ja? Und dazu fällt ihr ein, Gefängnis. Dann fällt ihr ein Film mit Gefängnissen und Abhängigkeiten im Gefängnis und sie sagt, das sei doof in dem Film gewesen. Und dann fällt ihr, ohne dass sie weiß, warum, ihre Mutter ein und ihr fällt ein, die sei wohl von irgendwo angestellt gewesen. Und dann stellt sie fest, sie können nicht weinen und man müsse doch immer das tun, was man einem sagt und das versuche sie festzuhalten. Also sie merken, wenn man all die Einfälle hintereinander hat, ist auch nicht sofort der Sinn da. Durch die Einfälle allein nicht, haben sie den Sinn auch nicht, sondern sie haben nur die Grundlage, aus dem sie jetzt den Sinn herausheben, und da wir das ja hier so ein bisschen probeweise machen, kann ich Ihnen sagen, was hebt man denn da heraus? Also man hebt zunächst mal heraus, es ist offenbar ein Gefühl von Abhängigkeit da und ein Gefühl, dass man da etwas nicht packen kann. Es ist so, sie spürt, da ist was drin, aber sie kriegt es nicht gepackt. Und das hat was mit Abhängigkeit und Unabhängigkeit zu tun. Das ist so wie eine kleine Ouvertüre. Der Traum, so wird am Anfang deutlich gemacht, wird sich jetzt im Weiteren damit beschäftigen, dir etwas Näheres zu sagen über deine Freiheiten und über deine Unfreiheiten. Aber wir wissen noch nicht, auf welchem Gebiet. Zu Therapeut fällt denn ein, der habe mit Unordnung, aber auch mit Ordnung zu tun. Und bei dem Wärter sei das genauso. Es wird also offenbar jetzt verstärkt. Es geht vielleicht bei diesen Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten in Richtung Ordnung und Unordnung. Und sie meint denn auch, der Therapeut, der stehe wie der Wärter zwischen Ordnung und Unordnung. Und das sei auch so eine Art Baustelle. Jetzt kommt es auf den Tagesrest. Da ist was kaputt. Da ist was unfertig, das soll aber ordentlich werden. Das heißt, wenn ich das jetzt weiterführe, nicht, der Traum hat zunächst mal gesagt, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Traum, mit dem Problem, wie weit bist du frei, wie weit bist du fest. Es geht dabei genauer um irgendwelche Festlegungen von Ordnung und Unordnung. Und Sie merken jetzt auch, was das schon über Produktion sagt. Die seelischen Produktionen sind nie etwas ganz Fertiges. Die seelischen Produktionen sind immer etwas, das sich zwischen zwei solchen Polen bewegt. Und jetzt kommt, sie hat Angst, dass bei einem Bau ihr was auf den Kopf fällt, dass da also der Bau einbricht. Und sie sagt, sie hätte auch einmal Architekt werden wollen. Und im Grunde sei sie aber, wenn sie an diesen Bau und die Einsturzgefahr denkt, genauso in dem gleichen Zustand, wie wenn sie an den Käfig, an die Gitter denkt, sie sei auch froh, wenn man da immer wieder rauskäme, sie sei also auch froh über die Unordnung. Und dann kommen Zootiere und ein Gedicht über einen Vogel im Käfig und dann fällt ihr ein, dass sie einmal ausbrechen wollte aus ihrer ganzen Arbeit durch eine Reise in die Dominikanische Republik und sie hätte sich vorgenommen, nicht mehr zurückzukommen. Wir müssen ja auch hier sagen, wir sind wieder in einen Wald geraten und was kommt aber in diesem Wald uns als Qualität entgegen? Nachdem also zunächst über Abhängiges und Unabhängiges geredet wurde, dann über Ordnung und Unordnung, wird jetzt davon gesprochen, dass sie Angst hat vor Festlegungen. Und dem entspricht ja dann der Einfall, dass sie ausbrechen wollte in die Dominikanische Republik. Es geht also offenbar mehr und mehr darum, was bedeutet eine Festlegung und wie weit kann man da vorweglaufen, dass man eingegrenzt wird, dass man also in eine Geschichte reingerät, die einen aneignet. Und das kommt jetzt auch bei den weiteren Einfällen. Sie spricht jetzt von diesem Stroh und den Kissen, von einem Bett und da fällt ihr als Tagesrest ein, Tagesrest immer das, was wir als Anhaltspunkt brauchen, das bezieht sich auf irgendetwas, das am Tag sie gereizt hat, wo also so seelische Bewegungen in Gang gekommen sind. Sie war in einem Bettengeschäft. Und da fiel ihr ein, betten und betteln. Und sie meint, es sei unangenehm, im Bett zu betteln. Und da wird dieser Charakter schon deutlicher. Man lässt sich auf was ein, aber dann plötzlich funktioniert das nicht mehr. Das heißt also, was wir morphologisch als Aneignung herausstellen, das scheint hier das Thema zu sein. Wir haben bereits verschiedene Dinge gehört über Aneignung, dass man also sich von einer Sache packen lässt, aber auch, dass man eine Sache packen kann, dass man dabei bleibt. Und offenbar beunruhigt sie, wenn sie sich auf etwas einlässt, dass sie dann sozusagen festgelegt wird. Dass sie sich nicht nur die Sache aneignet, sondern dass sie auch von der Sache angeeignet wird. Und da merken sie, wie so langsam ein Kern des Traumes herauskommt. Der Traum erzählt uns etwas über die Produktionsprozesse, mit denen wir zu tun haben, wenn wir uns etwas aneignen wollen, wenn wir uns einem anderen zuwenden, wenn wir in eine Beziehung treten. Und die Probleme liegen darin, dass dann die Sache auch sich umkehren kann. Wir werden angeeignet, das heißt, das, was wir tun wollen, dreht sich ins Gegenteil um. Wir müssen damit rechnen, dass der andere uns auch packt, wenn wir eine Beziehung haben. Und das ist eben in diesem Einfall, es ist unangenehm, im Bett zu betteln, deutlich drin. Das wird dann nochmal jetzt verstärkt und damit kommen wir schon auf ganz bestimmte Eigentümlichkeiten des Traums. Der Traum versucht nämlich das, was er hier als Problem hat, jetzt in immer mehr gesteigerten Bildern herauszureden, genau wie die Kunst das tut. Und zwar sagt sie, das ist etwas, was mit Löwen zu tun hat. Die Löwen, die sind gut, wenn sie jung sind, aber wenn sie alt sind, werden sie von allem gefressen. Sie hat offenbar wieder einen Film im Fernsehen gesehen und sieht, das Fernsehen ist also ein wunderbarer Produzent für Bilder. Und der Traum, der lebt davon, dass wir uns aus dem Film die Bilder herauspicken, die unser Problem darstellen können. Also die Produktion stellt sich jetzt in Löwenbildern dar. Das ist also ein Tier, das frisst, das aber auch gefressen wird. Und Sie sehen, Einverleibung, Aneignung kann in Löwenbildern sehr gut herauskommen. Sie denkt dann an ein Gemälde, das zugleich ein Löwe und ein Mensch ist. Ich nehme an, das war irgendein Bild von Max Ernst. Und dann fällt ihr ein, der Film La Belle et la Bête. Und damit haben wir sozusagen auch schon das Kunstprodukt, das aus solchen Aneignungsproblemen herauskommt. Die Schöne und das Biest, das ist also nicht nur eine Disney-Produktion, sondern das geht zurück auf ein deutsches Märchen, das heißt das singende und springende Löwenäckerchen. Das ist eine Lerche, die da im Titel dieses Märchens erscheint. Und der Traum bringt hier sozusagen in einem Fragment eine Wirkungsqualität, die sie in diesem Märchen von der Schönen und von dem Biest als einen Grundzug, aber auch als etwas, das ausdifferenziert werden muss, beobachten lässt. Ja, und jetzt geht es immer weiter. Die Probleme, die ihr einfallen, gehen jetzt in das Unangenehme der Aneignung. In dem Film war es unangenehm, dass dieses Tier wieder Mensch wurde. Und dann fällt ihr ein Menstruationsblut und dass dieses Menstruationsblut von ihr wieder aufgenommen oder aufgegessen werden muss. Also das, was man so rausgegeben hat, das muss auch wieder reingenommen werden. Da kommt etwas, was sie in dem Augenblick noch gar nicht richtig ausdrücken kann, das kommt erst im Nächsten. Denn im Nächsten, da geht es also jetzt um das Thema, der Mensch fasste, dieser komische Mensch, der zugleich ein Löwe ist, fasste sie lieb an. Und es war ein Hin und Her von Mensch und Tier und auf der Erde lagen verweste Kadaver. Lieb anfassen, da fragt sie sich, ist das auf einmal verschlingen? Sie merken, wenn wir jetzt das Thema schon haben, nicht? Der Traum beschäftigt sich mit den Problemen der Aneignung, dann können wir sofort verstehen, dass das sich jetzt zuspitzt. Denn die Zuspitzung von Aneignung ist verschlingen und verschlungen werden. Jetzt sagt sie selber, anfassen und krallen. Das ist auch wie Rosen. Das sind wieder typische Züge der Produktionsdarstellung im Traum. Der Traum häuft wiederum wie die Kunst eine Fülle von Bildern an, in denen ein Prozess verdeutlicht wird. Es ist so, als würde der Traum sagen, verstehst du das? Es geht jetzt also um Liebe, das ist eine Form der Aneignung. Aber das kann umkippen in verschlungen werden. Es ist ja klar, auch beim Küssen passiert das. Das ist Anfassen, das ist aber auch wie Krallen. Und wenn es noch nicht verstanden ist, wie mit den Rosen. Das ist zugleich schön, aber das sticht auch. Und dann kommt sie, Schmerz tut gut, zum Beispiel beim Kratzen oder bei Tätowierungen. Und dann kommt was Unklares und sie sagt, jetzt wandelte sich im Traum ihr Gefühl. Das ist die Wirkungsqualität, die sagt, du bist immer noch nicht so weit. Es ist immer noch nicht deutlich, was alles in diesem Prozess der Aneignung steckt. Und dann fällt ihr ein Kadaver und dann fällt ihr ein Abtreibung, eine Abtreibung, die sie gehabt hat, und ein großer Schmerz darüber. Und sie denkt, bei Menschen mit Locken und dicken Haaren, so wäre vielleicht das Kindchen geworden. Und sie sagt nun, sie habe eine ungeheure Angst. Es ist nicht so, als würde der Traum jetzt das Trauma der Abtreibung darstellen. Sondern auch die Abtreibung ist nur ein Bild, und zwar jetzt ein sehr gesteigertes Bild, für das passiert, wenn man mit dieser Polarität der Aneignung fertig werden muss. Mit der Polarität nämlich, dass man zugleich sich was aneignen will und in dem Prozess selber angeeignet wird. Das heißt, sie tun etwas, sie meinen, sie haben sie dann, auf einmal merken sie, die Sache fängt an, sie zu verschlingen. Und die Abtreibung ist jetzt eine Form, um darzustellen, wie das umkippen kann. Das ist nämlich eine ganz schnelle Angelegenheit. Eine Angelegenheit, bei der ein Prozess nicht ausgetragen wird, sondern wo er schlagartig beendet wird. Und genau das ist, was ihr einfällt. Das geht schlagartig vor sich. Und man kriegt es überhaupt nicht mit. So schlagartig geht das vor sich. Und dann merkt man erst nachher, was alles passiert ist, und dann kann man es nicht mehr aufhalten. Das heißt, sie ist jetzt in der Polarität voll drin. Was das heißt, sich auf etwas einlassen. Und sie merkt, was sie auch tut, sie hält es nicht aus. Denn wenn sie die eine Seite anfängt, dann endet sie bei der anderen Seite. Und deshalb wechselt sie schlagartig. Dann hat sie immer noch das Gefühl, sie kann es machen. Und jetzt verstehen wir auch, warum sie fliehen will, warum sie ausbrechen will. Das sind alles Versuche, Entwicklungsprozesse nicht auszutragen. Dieses Kindchen, das etwas geworden wäre, ist nämlich die Entwicklung. Und der Traum macht jetzt deutlich, Zwischenschritte, Entwicklungen, diese Spannungen, die werden vermieden, indem ich mal von dem einen Pol zum anderen springe und dann von dem anderen Pol wieder zurück. Das geht jetzt weiter durch den ganzen Traum hindurch und Sie merken vielleicht, ich kann Ihnen den Traum gar nicht total zu Ende erzählen, ich kann nicht alle diese Einfälle bringen, aber ich hoffe doch, ich kann Ihnen zeigen, dass man, wenn man von den Manifesten ausgeht, dann in eine Bewegung hineingeraten kann, indem man sagt, bitte lassen Sie sich einfallen, was zu diesen Bildern kommt, ohne es zu zensieren. Und dann kommen so Qualitäten heraus. Und das Entscheidende ist, und deshalb braucht man eine Traumtheorie und auch eine psychologische Theorie. Da kommt eben nicht darauf an, dass Sie ein nettes Verhältnis herstellen zu jemandem und sagen, lassen Sie alles einfallen. Mit den Einfällen kommen Sie nicht zurande, wenn Sie nicht wissen, worauf Sie achten sollen. Das ist das Entscheidende. Wenn man merkt, da geht es um Fragen, wie weit bin ich gebunden und wie weit kann ich mich bewegen. Da geht es um Fragen, was passiert, wenn ich mich auf eine Sache stürze, wenn ich da mitmache. Dann bin ich nicht mehr Herr meiner eigenen Entschlüsse, dann bin ich nicht mehr Herr der Sache, die ich zunächst haben wollte. Sondern die Sache gewinnt dann Macht über mich, die nicht mehr von mir zu bremsen ist. Das ist eine Polarität. Das ist die Polarität, die in jedem Aneignungsprozess ist. Und sie sagt jetzt, dazwischen gibt es Entwicklungen, aber wie das bei der Abtreibung ist, man kann das auch abkürzen, indem man von dem einen Pol zum anderen springt. Das ist ihr Problem. Um nicht an dem einen Pol festgelegt zu werden, springt sie auf den anderen. Und Entwicklungen lässt sie aus. Soweit sind wir bis jetzt gekommen und wir haben also noch nicht die Hälfte des Traumes, und Sie sehen, dass das immer wieder zusammenpasst, wir haben noch nicht die Hälfte des Traumes verfolgt. Ich will aber jetzt keine Nachtvorlesung machen, sondern versuche Ihnen mal kurz herauszustellen, wie der Traum noch weiterging, und zwar jetzt schon als eine psychologische Analyse, die auf die entscheidenden Züge eingeht. Wir haben zunächst jetzt hier etwas gehört über die seelischen Prozesse und dass diese Prozesse Polaritäten sind. Das heißt, dass sie immer zwei Seiten haben und dass diese zwei Seiten wohl irgendwie zusammenhängen. Das wird besonders deutlich bei allen Verleibungsprozessen, bei Prozessen, wo wir etwas in Besitz nehmen, wo wir eine Sache verfolgen, wo wir uns etwas einlassen. Das kippt um und das ist jetzt schon mal deutlich geworden. Das kann schlagartig gewechselt werden, das kann aber eine lange Entwicklung sein und die ist viel schwerer auszuhalten. Aber das ist auch der Weg, der dazu führen würde, mit dieser Polarität fertig zu werden. Und jetzt im nächsten Schritt, da geht es also um das Thema, ich muss das immer wieder, ich habe das in vielen Blättern geschrieben, in anderen Räumen und so weiter, und dann kommt das langsam auch mit dem Pinkeln, da wird diese Polarität jetzt als Produktionsprozess aus der Eigenart des Seelischen zu verstehen gesucht. Jede Polarität ist zugleich eine Gestalt, aber auch die Zerstörung anderer Gestalten. Wenn Sie also sich an jemanden binden, müssen Sie andere Bindungen aufgeben, sind aber selber dann auch gefesselt. Wenn Sie die Bindung auflösen, wenn Sie sie abtreiben, dann sind Sie in einem anderen Zustand, aber der hat auch seine Gesetze. Und auch dann haben Sie zwar die Gestalt, aber zugleich bei der Abtreibung ist das sehr deutlich auch eine Zerstörung dabei. Und es werden jetzt noch andere Züge herausgestellt. Die Polarität ist etwas, das Dinge auseinanderhält, das aber auch Dinge aufeinander zugehen lässt. Sie träumt von ihrer Beziehung, die sie jetzt hat, das kommt wieder in den Einfällen heraus, aber sie träumt, diese Beziehung sei wie in dem Käfig mit Stangen. Das heißt, es bewegt sich nichts, es wird alles auf Abstand gehalten, aber dadurch kommt der andere auch nicht zu nah. Das wäre wieder so ein Traumbild, das uns einen Produktionsprozess deutlich macht. Die Produktion läuft darauf aus, einen Zustand zu haben, wo nichts näher kommen kann. Aber ich kann dann auch nicht näher kommen. Das wäre auch so ein immanentes Gesetz, das mit der Polarität verbunden ist. Und schließlich kommt es zu dieser Geschichte, es fällt ja also eins von dem Ding, das ist auch eine Toilette, ist doch ganz komisch. Da sind nur ganz dünne Trennwände und wenn diese Trennwände nicht wären, würden wir uns also alle bei den intimsten Angelegenheiten beobachten können. Und das ist für sie jetzt das eigentlich, womit sie nicht fertig wird, dass das Geheimnis und die dünnen Wände so nah beieinander sind. Dass dann sozusagen das eine ineinander übergehen kann. Und sie bringt das denn so auf Stichworte wie, sie hat Verwirrungen im Kopf, aber es gibt auch Rechte des Bauches. Und von da aus entwickelt sich dann zum Schluss eine ganz komische Situation. Sie möchte zugleich ein Kind sein und die Mutter, die das Kind an der Hand hält. Das heißt also, es geht darum, die Entwicklung zu verstehen, aber sie möchte gern so eine Entwicklung, zur Entwicklung haben, die so total ist, wie sie gar nicht anders möglich ist. Und das kriegt sie dann auch mit. Was sie will, ist etwas Unmögliches und sie merkt das hin und her dabei und kommt dann selber nachher auf den Einfall, alles geht nicht. Also das ist einmal kurz zusammengefasst die Weiterführung dieses Traumes. Und ich hoffe, Sie kriegen einigermaßen deutlich mit bei einer solchen Analyse. Wir kommen mit dem Traum weiter, aber es stellt sich nicht wie von selbst ein, was der Sinn dieses Traumes ist, sondern das geht wiederum nur, indem wir Schritt um Schritt uns auf ganz bestimmte Dinge beziehen. Und damit sind wir wieder bei der Traumpsychologie, wie wir sie von der Morphologie her verstehen können. Wir müssen an den Traum herangehen, weil er ein Produktionsprozess ist, der sich selber darstellt. Und wir müssen daran herangehen, jetzt habe ich das mal so ein bisschen zusammengeschrieben, dass wir in dem, was sich manifest zeigt, Wirkungsqualitäten aufdecken. Also manifest spielte eine Rolle, ich erinnere nochmal daran, da waren also Mischungen, da waren Käfige, da waren Menschen, die Tiere waren, da waren Kadaver, da waren verschiedene Räume, da war der Druck, dass man ein Bedürfnis verrichten muss und dabei beobachtet wird und es ging um Rein- und Raussaugen von Urin. Und als Wirkungsqualitäten war etwas Abhängiges und Unabhängiges, etwas Unfertiges und etwas Geschlossenes. Es war dann immer mehr zentriert um Einverleibung und Einverleibtwerden. Und das hing zusammen mit Näherkommen und Nicht-Näherkommen, mit Hin und Her, mit Rein und Raus. Und damit kam man auf Polarität. Das sind alles Dinge, die Ihnen sagen, was im Seelischen sich tatsächlich abspielt. Und das heißt, diese Selbstdarstellung der Produktion zeigt Ihnen, dass sie psychologisch nicht damit auskommen, wenn sie von Gefühl reden, wenn sie von Willen reden, wenn sie von Denken reden oder von Vorstellungen. Alles das sind zurechtgemachte Denkeinheiten unserer Kultur bzw. der Kultur, das fing mit der Aufklärung an, die wir als eine europäische Kultur bezeichnet haben. Der Traum sagt, das ist ganz anders und du kannst das ganz anders sehen. Und interessant ist besonders, dass dabei etwas über seelisches Funktionieren ausgesagt wird, das in Bildern dargestellt wird. Bilder werden durch analoge Bilder ergänzt, sozusagen dreimal gesagt. Indem die Bilder verändert werden, spüren wir auch, da ist ein Prozess drin. Es fängt ja ganz harmlos an, steigert sich aber dann bis zu dem Märchen von der Schönen und vom Biest. Es steigert sich bis zur Abtreibung, das steigert sich zu ganz intimen Vorgängen, mit denen man irgendwie zurechtkommen will, muss und bei denen, wenn man nicht gern hat, dass andere einen beobachten, aber bei den anderen ist es eben genauso. Das wäre auch eine Folgerung hier. Und immer geht es um diese Frage der Aneignung, es sind fressende Tiere, die eine Rolle spielen, es geht um Verschlingen, es geht um Abtreiben, es geht um Annäherung, es geht um Distanz. Und Sie merken, da ist schon was drin. Da ist ein ganz bestimmtes Unternehmen in Gang gebracht. Wir erfahren etwas, wenn wir das verfolgen beim Traum, von der Dramatik dieses Unternehmens, von den Wendepunkten, die Sache hat, von den Problemen, die wir reinkommen, von den Paradoxien, mit denen wir nicht fertig werden, von den Ergänzungen, die notwendig sind, damit wir überhaupt mit dieser Wirklichkeit, wie sie ist, fertig werden. Und ich habe mir überlegt, ich kann Ihnen das am besten deutlich machen, um an solche Gesichtspunkte heranzukommen, um den Traum deuten zu müssen, brauchen wir ganz bestimmte Hilfen und Unterstützungen. Das heißt, die Traumdeutung, die ich hier so ein bisschen vorgeführt habe, die hält sich an einige Leitlinien. Und diese Leitlinien können nur mit den Eigentümlichkeiten des Traumes zusammenhängen und als solche Eigentümlichkeiten der Traumverfassung habe ich 5 Züge herausgestellt. Der erste Zug, der uns helfen kann, einen Traum zu deuten und an den Sinn des Traumes heranzukommen, ist, wir müssen uns immer daran erinnern, dass der Traum anders bewegt ist. Das heißt, hier spielen sich Vorgänge ab, die wir mit unseren Tagesmustern nicht erfassen können. Das bedeutet nicht im falschen Sinne, dass das immer Unanständigkeiten sind. Es bedeutet auch nicht, dass es sich hier um verdrängte Wünsche handelt, sondern es handelt sich einfach darum, dass die Wirklichkeit viel reicher ist und dass sie viel mehr an Möglichkeiten, aber auch an Problemen hat, als wir am Tag ahnen und zulassen. Anders bewegt heißt, wir müssen auf Wirkungsqualitäten eingehen, die durch all die Kategorien, die wir uns am Tag zurechtgemacht haben, hindurchgehen. Und nebenbei, wir merken beim Traum dann auch mal, wie der Tag vereinfacht hat, wie er uns die Dinge nur in einer Richtung sehen lässt, wie er uns sozusagen eine Brille aufsetzt, wie wir von all dem, was bei der Produktion im Sinnlichen eine Rolle spielt, gar nicht mehr so viel wissen. Das ist durch das Stichwort gefasst, anders bewegt. Achte darauf, wenn du den Traum analysierst, da geht es um eine andere Bewegtheit des Sehens. Das zweite Moment hängt damit zusammen, dass im Traum umgepolt wird. Das heißt, wenn wir im Alltag uns bewegen, dann achten wir auf die Geschichten, die uns andere Leute erzählen. Wir sind ständig dabei, Geschichten zu erzählen. Manchmal wissen wir, dass wir dabei lügen, manchmal wissen wir, dass wir schwindeln, manchmal ist uns das völlig unbewusst, dass wir da etwas zurecht machen. Am Tag sind wir auch immer bei den Dingen. Wir meinen, wenn wir die Dinge benennen können, die Kleidung, die Stühle und so weiter, dann wüssten wir viel von der Welt. Aber der Traum sagt, musst du alles umholen. All diese Dinge, die du so benennen und herausheben kannst, die scheinbar fest sind, die Elemente sind, auf die ich beziehen kann, das steht im Dienst von Grundverhältnissen der Wirklichkeit überhaupt. Du brauchst den Stuhl, du brauchst die Kleidung, du brauchst deine Haltung, du brauchst dein Notizbuch, alles das brauchst du nur, um bestimmte Aneignungsprozesse in der Welt durchzusetzen und um zu verhindern, dass du von anderen Aneignungsprozessen verschlungen wirst. Das sind solche Grundverhältnisse, man kann sie als universale Verhältnisse bezeichnen, die uns bewegen. Und man kann die überschaubar machen von Märchen her, das wissen Sie aus dem Studium vielleicht, aber entscheidend ist eben, es gibt nicht eine unüberschaubare Anzahl von Verhältnissen, in die wir in dieser Wirklichkeit reinkommen. So reich die Wirklichkeit ist und so oft wir auch sagen, wir können es nicht vorhersehen, es kann immer wieder anders kommen, es kann sich alles Mögliche entwickeln. So Zugleich ist aber eine Wiederholung dieser Grundverhältnisse und im Traum werden diese Verhältnisse herausgepolt. Es wird umgepolt. Aus der Vielfalt sehen wir einige Grundkategorien besonders deutlich herausgehoben. Und ein dritter Zug ist der, was wir hier beobachten und was uns in dem Wald der Einfälle vielleicht zunächst einmal fehlt. Das Seelische drängt immer darauf, ein Werk zu werden, einen kompletten Zusammenhang herzustellen und alle Einzelheiten an einer bestimmten Stelle dieses Werkes unterzubringen. Man kann daher sagen, dass der Traum ein Suchwerk ist, auf die Suche nach den Werken, an denen wir die Wirklichkeit organisieren. Und auch das ist natürlich wieder ein Vorgang, in dem sich unsere Produktion überhaupt spielt und an dem wir merken können, dass der Unterschied zwischen Tag und Traum nicht ein Unterschied ist zwischen einem Zug, den wir bezeichnen können als die Tagesseite und einem Zug, den wir bezeichnen können als die Nachtseite, sondern es geht immer um Unternehmungen. Es geht eben nur darum, dass man die Unternehmungen mal so und mal so gestalten kann. Und das wird an diesen Zugwerken deutlich. Schließlich eine weitere Hilfe bei der Traumanalyse und zugleich wieder ein Zug der Traumverfassung ist, dass es sich immer um Übergangsbilder handelt. Der Traum gestaltet seelische Zusammenhänge, so wie Bilder sich weitergestalten. In dem Bild des Käfigs merken wir etwas von der Gefangenschaft, die uns passieren kann, wenn wir in das Maul eines Löwen gelangen. Indem wir in diesem Zusammenhang sind, merken wir aber, auch der Löwe wird alt und er wird wieder von anderen Löwen gefressen. Das heißt, die Bilder bringen uns weiter. Die Bilder tragen das Verständnis. Die Bilder zeigen, indem sie aufeinander folgen, was im Seelischen ineinander übergehen kann, was sich stört, was noch präzisiert werden muss. Und daher kommen wir dann schon auch bei diesem Zug, auf den letzten Zug des Traumes. Der Traum sagt uns etwas über die Paradoxien von Verwandlung. Wir versuchen immer Gebilde herzustellen. Was ist nur möglich, indem wir uns auf Prozesse einlassen? Wir können die Gebilde nur erhalten, das was wir also denken und was wir in der Welt so voneinander abtrennen, indem wir diese Gebilde immer wieder in Prozesse auflösen. Diese Paradoxien des Traumes und der Verwandlung sind es, die uns eigentlich auch im Alltag bewegen. Und von da aus kann man sagen, dass der Traum sozusagen der Hintergrund auch der Tagesereignisse ist. Und das Interessante ist, wir kommen hier schließlich auch auf seelische Inhalte. Der Traum zeigt uns als seelischen Inhalt, indem er verfolgt, wohin sich etwas verwandeln kann. Wohin kann sie eine Situation verwandeln, dass ich jemand liebe? Wohin kann sie eine Situation verwandeln, wenn ich mich von einem anderen anfassen lasse? Wohin kann sie eine Situation verwandeln, wenn ich Kind sein will? Wohin kann sie eine Situation verwandeln, wenn ich zugleich Kind und Mutter sein will? Das erfahren Sie als ein ganzes Unternehmen im Traum. Und das stellt Ihnen der Traum als in der Dramatik dar. Und von da aus kann man dann sagen, was ist denn der Sinn des Traumes in einer solchen Traumtheorie? Der Traum, so kann man sagen, vergewissert uns unserer Lebendigkeit. Wir sind, wenn wir schlafen, nicht tot, wir sind nicht einfach weg, sondern das seelische Leben geht weiter. Und es geht weiter, indem es uns im Traum Dinge spürbar macht, die wir am Tag übersehen. Indem uns der Traum spürbar macht, woraus der Tag geworden ist und wohin er sich wieder entwickeln kann. Das ist Lebendigkeit. Und indem wir diese Lebendigkeit verspüren, hat der Traum auch einen Sinn in der Beziehung zum Tag. Es geht immer darum, das Seelische in dieser Wirklichkeit als ein eigenes Unternehmen zu erhalten und zu entwickeln, das uns etwas bringt, das uns Wirklichkeit näher bringt, das uns von daraus zeigt, wenn etwas weitergehen kann, das uns in gewisser Weise auch immer wieder zeigt, dass wir als Menschen nicht allein in Verwandlungen leben, sondern dass wir auch diese Verwandlungen mitbestimmt werden. Diese Lebendigkeit macht der Traum uns deutlich und von dieser Lebendigkeit her wird dann letztlich auch verstanden, was im Traum vor sich geht. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Das ist eine, wie soll ich sagen, eine verrückte Malerei, die der Traum uns da vor Augen führt. Aber das ist nicht ein Produkt eines, würde ich sagen, eines Degenerationszustands oder einer Desensibilisierung, wie man auch sagt, sondern das ist im Grunde tatsächlich eine Selbstdarstellung der seelischen Produktion. Und damit bin ich auch mit meiner Produktion am Ende. Man könnte das Ganze natürlich noch einmal zusammenfassen, indem man sagt,
Situation von Aneignung, dann würde man sogar zeigen können, dass der Traum uns psychologische Entdeckungen nahebringt. Das ist also das, was wir mit Mühe am Tag psychologisch herauszufinden suchen, sozusagen in seinen Bildern und in seinen Unternehmungen vor Augen führen. Man kann sagen, als Psychologe sozusagen den Traum heranziehen, um sich seelische Probleme zu begreifen und auch Lösungen zu finden. Das steckt in dieser Darstellung, in dieser Selbstdarstellung von Position drin. Es wäre natürlich jetzt sehr schön, dass wir eine weitere Vorlesung, wenn man zeigen könnte, wie dieser Traum zusammenhängt mit dem Märchen von Dingen und springenden Löwenhecken. Dann würden Sie merken, dass die Märchen alle diese Züge jetzt in der Kunstform ausführlicher, aber auch in der ähnlichen Problematik wie der Traum zeigen. Das scheint mir immer das Interessante zu sein dabei. Der Traum gibt uns sozusagen Fragmente von Märchen. Märchen hier sehen wir auch die Analogien zum Traum. Märchen wären dann für uns Psychologen die Formen, in denen wir Wirklichkeit fassen können, in denen etwas über die Wirklichkeit und ihr Unternehmen gesagt wird, genauso wie der Traum, den ich jetzt in Anleitung zu analysieren versuche, uns etwas über die Wirklichkeit, ihre Probleme, ihre Chancen und ihre Grenzen. Also der Traum und das Märchen wären eng zusammen. Thank you.